ARD. SWR Kultur. Essay.
It's all one song.
Als wolle Gott ihr die Erkenntnis einbläuen, dass sie das Paradies verlassen hat. Als wolle er ihr die Erinnerung rauben oder, schlimmer noch, die Geborgenheit zu einer bloßen Erinnerung gerinnen lassen, bekam meine Tochter regelmäßig abends um 8 oder 8:30 Blähungen. Das Wort hört sich harmlos an. Aber wer einmal ein Neugeborenes in den Händen getragen hat, das sich vor Schmerzen windet, dessen Gesichtszüge sich zu 1000 Falten verzerren, wer sich, und sei es für 10 Minuten bloß, diesem dünnen Kreischen ausgesetzt hat, muss zynisch sein, um die Welt zu tolerieren. Ich hatte vorher nicht gewusst, was Blähungen exakt sind und dass es für sie, wenn sie bei Neugeborenen auftreten, einen feststehenden Begriff, den der 3-Monats-Kolik gibt. 3 Monate der Folter standen meiner Tochter also bevor. Niemand hatte uns vorgewarnt. Und wen immer wir alarmierten, niemand schien ihre Qualen ernst zu nehmen. Die Beteuerungen unserer Hebamme, der Großeltern und Freunde, dass Blähungen bei Säuglingen ganz gewöhnlich und kein Anlass zur Beunruhigung seien, erschienen mir euphemistisch und roh. Meine schreiende Tochter durch die Wohnung tragend, beschuldigte ich die Menschheit, sich den tatsächlichen Konditionen ihres Daseins zu verschließen und Gott des Verbrechens an der Menschlichkeit. Was, wenn nicht ein Neugeborenes, das anders als Erwachsene oder sogar Kinder den Schmerz nicht abmildern kann, indem es die Empfindung durch die relativierenden Instanzen des Bewusstseins schickt, was, wenn nicht die Blähungen seiner Tochter sollten einen Vater beunruhigen, nicht weil er sich ernstlich um ihre Gesundheit sorgte, vielmehr weil er das Elend alles Irdischen in ihr zappelnd verkörpert sieht. Ich stand mit meiner Tochter in der Mitte meines Arbeitszimmers, als mir am 4. Abend die Idee kam, Musik zu hören. Vielleicht würde es sie ablenken, überlegte ich, ohne der Hoffnung viel abzugewinnen. Aber etwas anderes hatte ich ohnehin nicht zu tun und schaden würde es gewiss nicht. Einem Impuls folgend entschied ich mich sofort für Neil Youngs Last Trip to Tulsa. Eine schier endlose Wiederholung der immer gleichen, von sekundenlangen Pausen unterbrochenen Akkorde zu einem grandiosen Text, den ich bis heute nicht verstanden habe. Warum ausgerechnet dieses Lied? Ich glaube, weil darin Neil Youngs Stimme gleichsam im Reinzustand zur Geltung kommt. Seine viel zu hohe, regelmäßig ins Weinerliche kippende, für einen Sänger, zumal für einen Rocksänger eigentlich unmögliche Stimme, die viel zu schmal, fast fistelig ist. Diese Stimme eines kafkaschen Hungerkünstlers, die für jeden Unempfänglichen neuralgisch sein muss und mir nun schon so viele Jahre die boshaftesten Bemerkungen von Bekannten und Brüdern beschert, wohingegen ich und wahrscheinlich jeder seiner Fans sie mehr als alles andere an ihm liebe.
Well, I used to drive a cab, you know. I heard a siren scream. Pulled over to the corner and I fell into a dream.
Nach einigen Sekunden der Erstarrung wollte ich bereits zum Verstärker eilen und den Regler zurückdrehen. Aber eben in der Zeit zwischen der Einsicht, die Musik leiser stellen zu müssen, und dem Impuls, zum Regal zu gehen, im Verlauf dieser Zehntelsekunden währenden Zeitlosigkeit zwischen 2 Gedankeneinheiten, wurde meine Tochter still. Ich bemerkte das sofort. Und zwar nicht, weil sie verstummte, dazu war die Musik zu laut und ich zu sehr von ihr in den Bann gezogen, vielmehr, weil ihr Körper sich beruhigte. Ich merkte es an meinen Händen, auf denen sie seitwärts lag, ihre Brust auf der linken, ihr Unterleib auf der rechten. Ich bemerkte es an meinen beiden kleinen Fingern, die ihren Bauch einrahmten, an den Nerven im Polster meiner Fingerspitzen. Knapp 10 Minuten dauert The Last Trip to Tulsa. In 3 Stunden kann man ihn etwa 16 Mal hintereinander hören. Und mit sehr viel weniger gab sie sich nach ihrem initialen Hörerlebnis nicht zufrieden. Am dritten Abend fragte meine Frau mich, halb scherzhaft, halb im Ernst, ob man unsere Tochter nicht auch mal schreien lassen solle. Schließlich stärke das angeblich die Lungen. Am vierten Tag begannen unsere Nachbarn, die zunächst erleichtert gewesen sein dürften, dass ich ein Mittel gefunden hatte, um unsere neue Mitbewohnerin zu besänftigen, mir auf dem Flur zufällig von anderen CDs vorzuschwärmen. Und zwei Tage später schenkte mir die junge Frau aus dem Stockwerk unter uns, eine angehende Opernsängerin, die mich mit ihren Tonleitern selbst schon zur Weißglut getrieben hat, sogar eine Kassette deutsch geträllerter amerikanischer Kinderlieder. Jingle Bells gehört ohnehin nicht zu den Melodien, die ich für ein Neugeborenes angemessen fand, aber von einem Chor penetrant fröhlicher deutscher Blagen vorgetragen, ist es so schauderhaft wie nach Aussage der Ignoranten unter meinen Freunden, also den meisten, Neil Young sein soll.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen.
Dabei wäre ich durchaus bereit gewesen, ab und an mal, sagen wir einmal am Tag, etwas anderes als Neil Young aufzulegen. Und ich habe mein Entgegenkommen mehrfach unter Beweis gestellt. Aber meine Tochter mochte weder Mahlers Vierter Symphonie noch melodischem Pop aus Afrika etwas abzugewinnen. Sie bestand auf Neil Young und quittierte jeden anderen Klang mit einem Schreikonzert, das Fußballkommentatoren gellend nennen würden. Ich habe für die geschilderten Reaktionen Zeugen. Mehreren Freunden, die bei Bedarf öffentlich zu nennen ich absolut bereit bin, habe ich die Wirkung Neil Youngs auf meine Tochter unter objektiven Bedingungen demonstriert. Was immer sie für absurde und herabwürdigende Erklärungen für das Phänomen fanden, eine genetisch bedingte Hörstörung, dringend zu untersuchendes Anzeichen für eine geistige Behinderung, Gehirnwäsche durch permanente Beschallung im Mutterbauch und ähnlich Abstruses, niemand konnte den Effekt, der nachweislich nur bei Neil Young auftrat, leugnen. Um meine These wissenschaftlich zu untermauern, bedürfte es weiterer empirischer Untersuchungen. Dennoch bin ich mir beinahe sicher, dass bestimmte Frequenzen in der Stimme Neil Youngs auf Neugeborene beruhigend wirken, nicht nur auf meine Tochter. Ich vermute, dass der Klang der Stimme an die Vergangenheit der Neugeborenen rührt. Ich habe die Stücke, die ich meiner Tochter vorstellte, nicht nach einem Plan ausgewählt. Manche CDs liefen wiederholt im Hintergrund, bis sich ein einzelner Titel herauskristallisierte. Mit vielen Stücken liebäugelten wir ein paar Tage, bevor meine Tochter es doch verwarf. Manchmal kam mir spontan die Idee, ein bestimmtes Stück auszuprobieren. Sobald ich es auflegte, wurde mir für gewöhnlich rasch klar, ob es für die Zwecke eines Vaters zu gebrauchen war oder nicht. Und doch meine ich im Nachhinein eine Linie zu erkennen, der die Auswahl und Abfolge der Kompositionen folgte. Sie beginnt mit dem akustischen, in sich gekehrten Last Trip to Tulsa und setzt sich mit anderen akustischen, aber schon expressiveren Liedern wie Sugar Mountain, Borrowed Tune, Only Love Can Break Your Heart oder After the Gold Rush fort, in die sich bereits Stücke wie Helpless oder I've Loved Her So Long, Mellow My Mind, Tired Eyes, For the Turnstiles mischten, die mit der Band eingespielt wurden, aber immer noch tendenziell ruhig waren. Dann kam meine Tochter mit dem Album Sleeps with Angels erstmals härtere Töne und ein richtiger Beat unter, der sie auf Neil Youngs Alben mit Crazy Horse einstimmte. Musikalischer Ausdruck für die Ruhe wäre die Stille. Oder ist Arc? kann sagen, dass Arc ausschließlich aus Lärm besteht. Man kann es aber auch für das leiseste Album halten, das Neil Young oder überhaupt ein Rockmusiker je produziert hat. Es bringt die Leere zum Klingen. Gleichzeitig mit Weld erschienen ist das Album eine ausgefeilte Collage aus den minutenlangen Rückkoppelungen, schrammende Glissandi und verzerrten Anfangs- und Schlussakkorden derselben Tournee. 35 Minuten lang hört man nichts anderes als kreischende, aufheulende Gitarren, wilde Schläge auf den Bass und das Trommelfeuer des Schlagzeugs. Kein Rhythmus, keine Melodie, kein Thema, keine Stimmung, nur harten, metallenen Krach. Neil Young hat Arc immer als Summe seines Schaffens betrachtet. Tatsächlich scheint das Album alle seine je produzierten Töne zu vereinen, sie wie in einer Implosion in einem einzigen Ton zu sammeln. Anfangs will man noch assoziieren. Man stellt sich einen Krieg oder die Apokalypse vor, denkt an ein startendes Überschallflugzeug, das nicht abzuheben vermag, oder meint, einem Autounfall in Zeitlupe beizuwohnen, wie ein Kritiker schrieb. Aber die Bilder stellen sich rasch als beliebig heraus und verziehen sich nach und nach, da die Töne von solcher Allgemeinheit sind, dass sie alles bedeuten und damit nichts. Übrig bleibt der reine, bloße Klang. Das Bilderverbot musikalisch gedeutet ist Arc. Einige tonale Andeutungen trifft man wohl, einzelne Stücke sind zu erkennen. Hier und da verliert sich eine Zeile Gesungenes in das Werk, aber insgesamt oder mindestens in den stärksten, dichtesten Passagen hört man vor lauter Töne nichts. Wenn das unverhüllte Licht, wie die Sufis sagen, absolute Schwärze ist und die Erkenntnis der absoluten Existenz die Erkenntnis des absoluten Nichts, dann ist die reine Stille der absolute Krach. Nicht an die Apokalypse gemahnt Arc, wenn schon an ihr danach oder das Davor der Schöpfung. Ich gestehe Arc noch nicht oft in voller Lautstärke und Länge gehört zu haben. Die Komposition erfordert einen Grad der Konzentration, den aufzubringen ich selten die Muße und Energie aufbringe. Das letzte Mal jedoch, als ich die CD aufgelegt habe, bin ich eingeschlafen. Es war hellichter Tag. Ich lag auf dem Teppich meines Arbeitszimmers, die dicken Sennheiser auf den gespitzten Ohren. Ich fühlte mich ausgeruht, körperlich und geistig bei Kräften, keineswegs müde, und bin dennoch eingeschlafen. Nicht, dass der Lautstärkeregler nach links gerutscht wäre. Das nicht abhebende Überschallflugzeug mag zur Versinnbildlichung der musikalischen Botschaft nicht taugen, aber als Hinweis auf die Dezibelzahl, die ich meinen Ohren zumutete, bietet es durchaus einen Anhalt. Ich rechnete jede Sekunde damit, dass mein Trommelfell platzt. Und doch hat mir die Musik eine Ruhe beschert, von der Esoterikplatten nur träumen können. Ich merkte, wie nach und nach alle Gedanken verschwanden, sich alle Bilder verflüchtigten, alle Gefühle aufhörten. Ich nahm wahr, dass ein Gegenstand nach dem anderen mein Bewusstsein verließ und nur der nackte Sound zweier elektronischer Gitarren, einer Bassgitarre und eines Schlagzeuges die Essenz des Rock'n'Roll übrig blieb. Ich spürte, wie ich mich von allem Festen löste, wie ich leer wurde, bis ich am Ende bloß noch die Leere spürte. Dass die Klänge von Arc nichts bedeuten, ist ihr Geheimnis. Nach dem Erleben des Mystikers wurde Junaid gefragt. Die Farbe seines ursprünglichen Zustandes ist die Farbe des Wassers, antwortete er. Dieser Zustand der gefühllosen Empfindung aber ist vermutlich der entspannteste, der einem Mensch zuteil werden kann. Womöglich nimmt er den Tod voraus. So nickte ich ein.
Thank you.
Ich erwachte mit dem ersten Beat. Gegen Ende von Arc steht für kurze Zeit ein echter Beat. Obwohl auf 2, 3 Noten reduziert, ist es doch erkennbar das Gerüst von Tonight's the Night, das sich aus dem Tumult erhebt, mithin ein richtig anständiger, treibender Beat. Sonst ist zunächst nichts zu hören. Nur die beiden elektronischen Gitarren flimmern hier und da am Horizont auf und verlöschen wieder. Physisch bewertet ist es die mit Abstand ruhigste Passage von Arc, die einzige, die im herkömmlichen Sinne nach Musik klingt. Und ich erwachte. Ein paar Sekunden brauchte ich, um mich zu orientieren. Dann unterschied ich konkrete Klänge, identifizierte den Rhythmus, assoziierte Formen und Bilder, der Gedankenstrom setzte ein. Die Zeitspanne, in der ich mich im Raum wiederfand, glich genau dem, was Neil Young beschrieben hatte, als er einmal über seine Epilepsie sprach.
Du tauchst in eine andere Welt. Dein Körper flattert herum. Du beißt dir auf die Zunge und haust dir den Kopf am Boden an. Aber dein Geist ist irgendwo ganz anders. Das Einzige, was einem dabei Angst macht, ist nicht, wie man dahin gekommen ist oder ob man dort bleiben wird, sondern die Erkenntnis, dass man sich vollkommen wohlfühlt in dieser Leere. Und dieser Schock bringt einen in die Realität zurück.
Ich will nicht von Angst sprechen, aber irritierend war sie schon, die Erkenntnis, dass man sich vollkommen wohlfühlt in dieser Leere. Arc geht noch ein paar Minuten weiter. So jäh wie er begonnen hat, wird der Beat von massiven Rückkopplungen abgelöst, aber für mich war das Erleben vorbei. Oder besser gesagt, ich konnte mich nicht davon losreißen, das Erlebte zu reflektieren. Ich hatte die Gegenwart verlassen. Wenn meine Tochter auf meiner Brust liegt, spüre ich ihr Herz pochen. Sie bettet ihren Kopf auf das Polster am Ausgang meiner Schulter und wendet den Kopf so, dass wir uns in die Augen sehen, woraufhin ihre Lider langsam wie zwei Ertrinkende auf den Grund sinken, in immer längeren Abständen hochschnellen, bevor sie mir glauben, dass ich immer für sie da sein werde. Ewig. An manchen Tagen fährt sie mir sanft über die Wange, als streichele sie mich. Vielleicht tut sie es. An ihrem Atem merke ich, dass sie schließlich eingeschlafen ist. Er wird schwer und schwerer und haucht an manchen Tagen ein kaum vernehmbares Schnarchen aus. Wie klein sie noch ist. Das bisschen Luft, das durch ihre Nasenlöcher passt, füllt ihren Körper beinahe aus. Auf und nieder schwankt ihr Leib, dieweil die eine Hand sich in den Spalt zwischen meinem Oberarm und meinem Brustkorb, die andere sich in meinen Hals gegraben hat. Zwei Anker. Ich höre zu summen auf und spüre meine Tochter leben. Dass ich Kinder haben wollte, wusste ich und hatte es schon fast vergessen. Dass es an der Zeit ist, entdeckte ich an einem deutschen Sommertag. Mein Fußballbruder und ich besuchten meinen Vater, der ein paar Tage zuvor am Herz operiert worden war. Eine schwere und gefährliche Operation, die er gut überstanden zu haben schien, sodass er bereits die Intensivstation verlassen hatte. Während der Operation waren meine Mutter und ich durch den Kurort gelaufen, in dem die Herzklinik liegt. Jeder dem anderen Mut spendend, beide beten zu Gott, dessen Nähe ich verlangte, um die ich flehte. Zum angegebenen Zeitpunkt waren wir zur Klinik zurückgekehrt, hatten an der Pforte geklingelt, es hatte geraschelt, eine Frauenstimme hatte sich gemeldet, Ich hatte ihr unser Anliegen erklärt, sie hatte uns kurz warten geheißen. Wir hatten es wieder rascheln hören, dann hatten wir nichts gehört und dann ein Pfleger, der uns mitteilte, dass die Operation gut verlaufen sei. Ich hatte die Sprechanlage der Klinik, den Kreis aus Punkten auf dem Stahl umarmen mögen. Mein Bruder und ich fanden die Tür zum Zimmer meines Vaters offen, doch kein Bett darin. Wir eilten zum Schwesternzimmer und erfuhren, dass mein Vater auf dem Boden seines Zimmers entdeckt und auf die Intensivstation verlegt worden sei. Glücklicherweise habe er nicht lange dort gelegen, da eine Schwester, die zufällig über den Flur lief, ein merkwürdiges Geräusch, ein gepresstes Stöhnen vernommen und rasch die Zimmertür geöffnet habe. Wir rannten die paar Meter zur Intensivstation, klingelten, warteten endlose Sekunden, bis jemand die Tür öffnete, nannten unseren Namen und wurden sofort hinter ein Paravent geführt, der in der Vorhalle der Station aufgestellt worden war. Dort lag er unter Schläuchen, umzingelt von blinkenden, piepsenden Apparaten. Am oberen Ende des Bettes hielt ein Arzt einen DIN A4 großen Block in der Hand und wechselte leise, hektische Worte mit zwei Schwestern. Meine Mutter, die meinem Vater die Hand hielt, warf uns einen Blick zu, in dem »Helpless« geschrieben stand. Ich trat ans Bett. Mein Vater, der jede Schraube und jedes Marmeladenglas öffnen, der jähzornig werden und auch weinen, der niemals ermüden und selbst im Urlaub keine Minute stillsitzen konnte. Mein stolzer, starker, ruheloser Vater war fahl geworden in diesem lächerlichen weißen Nachthemd, das man ihm angezogen hatte, obwohl es kaum die Knie bedeckte. Meine Mutter hatte sich wieder über ihn gebeugt, wiederholte inständig seinen Namen und streichelte ihn am ganzen Körper mit wilder Zärtlichkeit, wie ich sie an ihm nie gesehen hatte. Nein, sie drückte und knebelte seine Haut, dass es mir Angst machte. Da erst begriff ich, fasste seinen rasierten, von Einstichen punktierten, mit Kanülen bedeckten Unterarm und fror. Als mein Bruder und ich gegen Abend das Krankenhaus verließen, hatte mein Vater überlebt. Ein wenig Farbe war in sein Antlitz zurückgekehrt, ein wenig Wärme in seine Adern, ein wenig Leben vor seinem Tod. Er hatte uns beinahe lächelnd zugenickt und sich einen stillen Schlaf schenken lassen. Nachdem ich meinen Bruder, der Internist ist und den Tag erklären konnte, in seiner Neubausiedlung abgesetzt hatte, fiel ich in eine Trance, aus der ich erst 100 Kilometer später in den Armen meiner Frau erwachte. Ich weiß noch, dass wir in der Küchentür standen. Ich kann mich an den weißen Küchentisch mit dem messingnen Stöfchen erinnern und daran, dass Wachs auf das Holz gekleckert und getrocknet war. Ich kann mich erinnern, wie ich mich selbst gefragt hatte, weshalb mir die Wachsflecken auffielen, indes ich doch an meinen fahlen Vater dachte und endlich Rotz und Wasser heulte. Ich sagte meiner Frau nichts von der Erkenntnis, zu der ich gelangte, nachdem ich die Frage nach dem Wachs gestellt hatte, und noch bevor ich dazu kam, sie zu beantworten, dass meine Kinder einmal meinen Vater im Gedächtnis bewahren und deshalb bald zur Welt kommen mussten. Ich schuldete es ihm nicht weniger als ihnen. Eines Tages hörte meine Tochter auf, Neil Young zu hören. Sie war müde und kratzbürstig. Ich spielte ihr Pocahontas vor, ohne sie zu besänftigen. Ich versuchte es mit Borrowtune und begriff, dass sie den ersten Schritt aus meiner Welt herausgetan hatte. Seitdem singe ich ihr die Lieder nur noch vor, immer wenn ich sie zu Bett bringe. Sie trinkt ihre Milch in meinem Arm, kuschelt anschließend ihren Kopf in die Kuhle zwischen meiner Schulter und meiner Wange, um sich von mir durchs Zimmer wiegen zu lassen. Haben wir den Vorsprung erreicht, von dem aus sie allein in den Schlaf gleitet, lege ich sie hin. Bevor ich sie zurücklasse und an der Tür ihren letzten Blick empfange, beuge ich mich über das Gitter des Kinderbetts zu ihr herab, schmiege mich an ihren Kopf und flüstere ihrem Ohr, dass ich sie liebe oder ihr süße Träume wünsche, dass sie mir einen großen Tag beschert hat oder wir morgen wieder den Sugar Mountain besteigen. Später trete ich noch einmal ans Bett und sehe meine schlafende Tochter. Thank you. Ich sehe Ohrenschmerzen und das Licht, das durch die blauen Vorhänge im Schlafzimmer meiner Eltern schimmert. Ich sehe meine Eltern am Gitter meines Bettes stehen. Ich sehe mich dunkle Treppen bezwingen und mich ins Bett meiner Eltern legen. Ich sehe meine Mutter Küken rufen und sie später lächelnd schimpfen, ich habe sie im Schlaf getreten. Ich sehe mich behaupten, sie habe getreten. Ich sehe meine Tochter an der Tür unseres Ferienhauses weinen und sie nach ihrem Großvater rufen. Ich sehe meinen Vater im Auto sitzen, das ihn nach Hause bringt. Ich sehe mich am Telefon ausmalen, wie sehr ihn seine Enkelin vermisst. Ich sehe die Freude meines Vaters und seinen Schmerz. Ich sehe meinen Vater sterben und meine Tochter auf einer Intensivstation klingeln. Ich sehe mich unter Schläuchen begraben und von Apparaten umzingelt. Ich sehe das Leben nicht halten, was es meine Tochter verspricht. Ich sehe den Tod bezwungen von ihrem Kind. Das Buch der von Neil Young Getöteten, aus dem diese Ausschnitte stammen, erschien 2002. Es war meine erste literarische Veröffentlichung. 3 Jahre später brach Neil Young in Manhattan auf dem Bürgersteig zusammen. Gehirnaneurysma. Riesenglück, dass ein Hotelportier richtig reagierte, kurz darauf ein Krankenwagen da war, die Notoperation trotz Komplikationen gelang. Als er zur Erholung in ein anderes Krankenhaus gebracht wurde, im Grünen außerhalb New Yorks offenbar, habe er das Zimmer mit der weisesten Person geteilt, die ihm je begegnet sei, berichtet er später dem Esquire. Sie war ungefähr 85 Jahre alt und vielleicht 5 Fuß groß. Eine alte schwarze Dame aus South Carolina. In dem Krankenhaus habe es eine junge Krankenschwester gegeben, die nicht wirklich ein Gefühl für das gehabt habe, was sie tat. Und so habe die alte Dame ihr gesagt, was sie brauchte, ohne es zu sagen. Sie habe niemals herablassend zu der Schwester gesprochen, nur Beispiele gegeben. Er habe gefühlt, dass die alte Dame tief religiös sein musste. Aber es sei nichts Strenges an ihr gewesen, nichts Verbissenes. Eines Morgens wachte ich auf, es war so 5:45, und schaute aus dem Fenster. Auf der Brücke draußen vor dem Zimmer lag Nebel und ich sagte, gut, das ist nun wirklich wunderschön. Und sie sagte, ja, das ist es. Sie blickte zu mir herüber mit diesem 85-jährigen Gesicht, das keine Linie aufwies, keine Anstrengung, nichts, und sagte, der Herr nimmt dich also nicht. Du bist noch nicht an der Reihe. In dem Interview geht es weiter mit Sätzen über Mut, über Liebe, über Sex. Jeder so weise, wie er es der Dame zuspricht. Jeder noch Jahre später wert, zitiert zu werden. Über das Boxen, übers Glück, das Denken zu vergessen und sich im Tun aufzulösen. Oder im Spiel. Als ich 6 war, wusste ich wirklich nicht, was Gott war. Aber ich wusste, was die Sonntagsschule war. Ich las viel über Gott, aber es langweilte mich. Ich konnte es nicht erwarten, dass die Sonntagsschule zu Ende war. Gott war nebensächlich bei all dem. Aber als die Zeit verging, wurde ich immer wütender, bis hin zu dem Punkt, an dem ich Religion nicht mehr ausstehen konnte. Hass ist ein starkes Wort, aber ich wurde einfach wütender und wütender, bis ich schließlich nicht mehr wütend war. Ich schloss Frieden, weil ich dachte, das ist nicht fruchtbar für mich. Ich lehnte das alles ab und fand Frieden im Heidentum. Jesus ging nicht in die Kirche. Ich ging zurück vor Jesus. Zurück zum Wald, zu den Kornfeldern, zum Fluss, zum Ozean. Ich gehe, wo der Wind ist. Das ist meine Kirche. Und so etwas im Männermagazin, dachte ich. Mein Mekka ist eine Rose, mein Gebetstuch eine Quelle, die Steppe mein Gebetsteppich, zwischen Health Food und Werbung für Rasierwasser. Schon damals sehnte er sich wieder nach den Konzerten und meinte doch wohl die Improvisationen mit Crazy Horse. Wenn ich manchmal Gitarre spiele, erreiche ich einen Punkt, an dem es sehr kalt wird in mir. Richtig eisig. Es ist sehr erfrischend. Jeder Atemzug fühlt sich an, als seist du am Nordpol. Dein Kopf beginnt zu frieren.
Beim Einatmen kriegst du so unglaublich viel mehr Luft, als du es je für möglich gehalten hättest. Das beginnt in dich einzuströmen. Es hat etwas Magisches. Manchmal, wenn es geschieht, fragst du dich, ob du wieder okay sein wirst.
Die Platten, die er seit der Genesung herausbrachte, waren mal laut, mal leise, akustisch oder elektrisch, mit diesen oder jenen Weggefährten aufgenommen. Als wollte er noch einmal alle Töne hervorbringen, mit allen Freunden spielen, in allen Konzerthallen auftreten, die ihm über die Jahre am wichtigsten geworden waren. Neil Young hatte schon immer getan, was er wollte, und sich als einziger Musiker der Rockgeschichte eine Klage wegen vorsätzlich unkommerzieller Arbeit eingehandelt. Aber jetzt drückte sich in allem noch einmal eine neue Entschlossenheit aus. Zum Leidwesen der Kritiker oder der gewöhnlichen Fans auch eine Unbekümmertheit. Ein Hang zum Experiment, durchaus zum Trash, zum schnell Herausgeworfenen. Hauptsache, es trägt dich fort. Hauptsache, der Sound stimmt. Überhaupt eine unglaubliche Eile oder jedenfalls Häufung. Kaum ein halbes Jahr verging, an dem nicht etwas Neues von ihm zu hören war. Und wenn keine Platte, dann von seinem Kampf für Elektroautomobile oder für verarmte Farmer oder gegen die akustische Verrohung durch iTunes. Ich mochte mehr oder weniger alles, was er produzierte oder in Interviews sagte. Bin mit meiner Tochter und meinem Freund Karl eigens nach Lyon gefahren, um ihn noch einmal live zu erleben, was wirklich sehr schön war. Bestimmt keine Enttäuschung. Und doch auch von dem Riesenglück lebte, wenn ich wirklich von Glück reden wollte, dass es ihn überhaupt noch gab. Ja, es war gut, das Konzert. Und erst recht die Soloplatte, die zuletzt folgte. Le Noise. Besser als alles, was in den vorangegangenen 15 Jahren entstanden war. Sagen wir, seit Sleeps with Angels und der Tournee im Year of the Horse. Nur mit Crazy Horse trat er nicht mehr auf, seiner eigentlichen Band. Und so sehr wir es bedauerten, verstanden es auch alle. Mit alle meine ich Karl und mich, weil die Beseeltheit mit Crazy Horse sich ins Ekstatische steigert. 20, 30 Minuten auf die Improvisationen und vor allem laut, noch lauter als mit gewöhnlichen Rockmusikern. Bereits in den 90er Jahren musste Neil Young seine Tournee mit Crazy Horse abbrechen, weil er vor Lärm nichts mehr hörte. Und jetzt ging er schon auf die 70 zu. Musste seit dem Gehirnaneurysma vielleicht noch aus anderen Gründen als dem Alter auf den Körper Rücksicht nehmen. Da ist es mit dem Headbanging auch mal vorbei. Gut, dass er anfing, seine Vergangenheit zu ordnen und die ersten 10 von mutmaßlichen 100 oder 200 Platten aus dem Archiv herausbrachte. Nach dem Konzert in Lyon meinte Karl, dass in 60, 70 Jahren meine Tochter mit der Aussage Staunen hervorrufen würde, dass sie Neil Young noch live erlebt habe. Das sei so, wie wenn heute alte Leute sagten, sie hätten noch Kafka getroffen oder Mahler dirigieren gesehen. Ich selbst versprach ihr, dass wir, wenn Neil Young doch wieder mit Crazy Horse auf Tournee ginge, ihm nicht nur bis Lyon, sondern notfalls bis Los Angeles nachreisen würden. Seitdem hoffte die Tochter auch aus anderen als musikalischen Gründen darauf, dass Neil Young sich noch einmal aufs Pferd setzt. Im Sommer 2012 raste dann durch alle Fanforen die Nachricht, dass Neil Young eine neue Platte mit Crazy Horse aufgenommen habe, die kaum angekündigt auch schon auf dem Markt war, aber zur allgemeinen Verblüffung ausschließlich aus Remakes amerikanischer Traditionals bestand. Und wir dachten, gut, hat er also auch mit Crazy Horse etwas gefeiert, was im Leben ihm besonders wichtig war. Hauptsache, es trägt sie fort. Hauptsache, der Sound stimmt. Beinahe zeitgleich war im Internet schon eine 20- oder 30-minütige Improvisation zu hören, ohne Gesang, sehr entspannt. Das Alter in Gelassenheit verwandelt, einfach nur den Formen und Rhythmen und Echos hingegeben. Und ich dachte, wow, das hat richtig Kraft und eine neue, untergründigere Spannung. Wenn aus diesen Sessions nur eine Platte entstünde, wenn sie mit dieser ruhigen Konzentration auf Tournee gingen, statt nur die alten Lieder zu spielen. Kaum gehofft, verzückte uns bereits die Ankündigung einer Tournee mit Crazy Horse, der ersten seit 16 Jahren, und nur wenige Tage später einer neuen Platte, die noch dieses Jahr, diesen Herbst, erscheinen würde. Danach hörte man es in den Fanforen beständig raunen, was für ein Glück uns bevorstünde. Und ja, Psychedelic Pill war schon beim ersten Hören riesig. Es gibt ein paar kürzere Stücke, die sind nicht so wichtig. Aber drei Titel sind drauf, jeder an die 20 oder 30 Minuten lang, die das Album in eine Reihe mit Everybody Knows This Is Nowhere von 1970 stellen, mit Rust Never Sleeps von 1979 oder Ragged Glory von 1991. Ganz ehrlich, eine solche Sensation haben wir ihm nicht zugetraut, waren schon mehr als zufrieden mit den letzten Alben und schwärmten bei jeder Gelegenheit von Leon. Bei Neil Young und Crazy Horse kommt es ja nie so sehr auf das Stück an. Vor allem live ist der komponierte Teil oft nur eine Koppel, um in die Improvisation auszureiten, die niemals auf einen Höhepunkt zusteuert wie bei anderen Rockbands, sondern mehr flächig sich anhört. Verächter würden sagen monoton, vergleichsweise sehr wenige Akkorde in immer neuen Varianten wiederholt. Aber wenn Strophe und Refrain zugleich im herkömmlichen Sinne eines Rocksongs originell, unverwechselbar, überraschend, eingängig und mitreißend sind, bekommt der Ritt noch einmal eine andere Dynamik. Dann wird das Pferd auch mal zum Raumschiff. Down by the River ist so eine Startbahn für eine Himmelsreise. Cowgirl in the Sand, Tonight's the Night. Oder natürlich Hey, Hey, My, My. Obwohl alle drei langen Songs auf Psychedelic Pill diese unverwechselbare Beigabe des Ohrwurms haben, der dennoch die Songstrukturen zerschlägt, möchte ich hier nur über den letzten Song sprechen. Walk Like a Giant, der zugleich der letzte des Albums ist. Der Rhythmus, der nach kurzem Seitengeschrummel einsetzt, ist ein so erschöpfter wie dennoch entschlossener Trapp. Anfangs viel zu langsam für einen Rocksong, aber zäh. Und was passiert? Neil Young und Crazy Horse pfeifen die Melodie. Ich denke, ich höre nicht recht. Schon pfeifen sie noch einmal. Und wieder. Und wieder. Das habe ich noch nie gehört. Dass in einem Rocksong gepfiffen wird. Geige ja, Trompete ja, Querflöte ja. Aber doch nicht die Schuljungen mit aufgeblasenen Backen zu aufjaulenden Gitarren, hämmerndem Bass und wildem Schlagzeug. Ich weiß nicht, ob es den Ausdruck Pfeifen im Wald im Englischen gibt. Jedenfalls hört es sich genauso an, wie Pfeifen im Wald oder, um im Bild zu bleiben, allein in der weiten Prärie. Denn hinter jedem Strauch Gefahr lauert. Kein fideles, sondern ein beharrliches, trotziges Pfeifen. Ich bin mir sicher und finde es im Solo der Leadgitarre bestätigt, die gegen die dumpfer und dumpfer klingende Rhythmusgitarre abwechselnd aufbegehrt und aufgibt, bis am Schluss beide nur noch wie rostige Sensen dröhnen, dass das Lied vom Altern handelt. Ja, Neil Youngs Alterswerk ist und das Pfeifen nichts Geringeres, als die Zeit selbst vertreiben will. Und vertreibt. I used to walk like a giant on the land. Now I feel like a leaf floating in a stream. Now I feel like a leaf floating in a stream. I wanna walk like a giant. Der Text selbst sagt es ja, der das Vergangene wie einen Film vorüberziehen lässt, als etwas unwiderruflich Verlorenes. Me and some of my friends, we were gonna save the world. We were trying to make it better. We were ready to save the world. But then the weather changed and the white.
But then the weather changed, and it fell apart.
And it breaks my heart.
And it breaks my heart.
Think about how close we came.
To think how close we came.
Nach 12 Minuten bricht das Lied mitten im Refrain ab. Zum Ende lediglich ein entkräfteter, schon resignierter Ruf, ein Riese sein zu wollen. Noch einmal ein Riese. Doch statt der obligatorischen Rückkopplungen, die sich ein paar Sekunden lang zu einem Orkan steigern, um zu verklingen, schält sich etwas anderes heraus. Ein einzelner Schlag aus Trommel, Gitarren und Bass, der wie ein mählich ersterbender, längst unregelmäßig gewordener Puls in unvorhersehbaren, nach und nach längeren Abständen ins Ohr drischt, bis sich der einzelne Laut in vielen Tönen verläuft, hier noch die Gitarre flimmert, dort eine Trommelfolge Widerstand leistet, der Bass pulsiert. Ebenso gut könnten es die letzten schon schwankenden Schritte eines Riesen sein. Beinahe 4 Minuten geht es. Beinahe 4 Minuten erst das Pochen, dann das Ersticken, wieder aufflackern, auflehnen, auslöschen. Und ich denke, das ist das Sterben. Das ist nicht nur ein Lied übers Altern, das ist tatsächlich das Sterben, sein Sterben, das Neil Young vorwegnimmt und an das er sich erinnert. Das Schwindelgefühl, mit dem es auf dem Boulevard in Manhattan begann, die Passanten um ihn herum, der Krankenwagen, die Komplikationen bei der Notoperation. Wer je erlebt hat, wie die Atemzüge eines Sterbenden und erst recht das unregelmäßig gewordene Piepen der Herzfrequenzmaschine ins Ohr noch der Umstehenden dreschen, wird sich an den Wechsel von Kontraktion und Expansion erinnern, der bereits in den ältesten Totenbüchern beschrieben wird. Diesem Schluss, ich bin mir fast sicher, wird Neil Young kein weiteres Album mit Crazy Horse hinzufügen können. So leid es mir tut, so ein Riesenglück nicht mehr erleben zu dürfen, wenn die alte schwarze Dame aus South Carolina je von Glück gesprochen hätte. Die überraschendste Wendung, die ein Rocksong jemals genommen hat, tritt in Minute 15:35 ein. Als ich mich schon damit abgefunden habe, dass die Platte zu Ende ist und nichts mehr erwarte, weil sich die letzten Klänge wie das Nichts anhören, dem kein Leben mehr folgt. Plötzlich, ja im Wortsinn wie aus heiterem Himmel, singen Neil Young und Crazy Horse so hell sie können im Chor. Ja, so laut sie können, ganz hell, als ob sie von den Toten auferstünden. Allerdings nicht wie im Oratorium mit Streichern und Harfe, sondern wie kleine Jungs, die beim Rennen ihre Arme ausbreiten, um zu fliegen. Da hat sich der Nebel auf der Brücke gelichtet. Nur meine Tochter, die sich Psychedelic Pill auf ihr iPhone heruntergeladen hatte, war ein bisschen traurig, weil Neil Young zwar noch einmal mit Crazy Horse auf Tournee ging, aber am 12. Juli 2013 auch in Köln auftrat und wir ihm nicht bis Los Angeles nachreisen mussten. Immerhin war das Konzert so großartig, dass meine Tochter mich überredete, so schwer war das zugegeben nicht, Neil Young nach Italien nachzureisen, genau gesagt nach Lucca in der Toskana, wo er am 25. Juli auf dem großen Platz der Altstadt ein weiteres Konzert mit Crazy Horse gab. Und Und als die Band zur Zugabe wieder auf die Bühne trat, über uns die Sterne, in unseren Herzen auch, da bedankte Neil Young sich auch bei uns, die wir einen so weiten Weg hatten, 1200 Kilometer aus Köln und 14 Jahre seit den Koliken. Zum Glück hatte die Tochter ihr iPhone dabei, um den Dank aufzunehmen.
On behalf of all the Crazy Horse personnel, I'd like to thank you for coming.
Im Namen der Mitarbeiter von Crazy Horse möchten wir uns für euer Kommen bedanken.
We know you have a choice in entertainment.
Wir wissen, dass ihr eine große Auswahl an Möglichkeiten gehabt hättet, heute Spaß zu haben.
We hope you're here with us the next time we come here.
Wir hoffen, ihr seid alle wieder mit uns, wenn wir das nächste Mal hier sind.
But hey, we know we're not all gonna be here.
Aber hey, wir wissen, dass nicht alle von uns hier sein werden beim nächsten Mal.
So I just want to thank all you folks. They won't be able to make it back.
Also möchte ich mich besonders bei denen von euch bedanken, die es nicht hierhin zurückschaffen werden.
In case this is my last chance that I get to say thank you.
Also für den Fall, dass es meine letzte Gelegenheit sein sollte, euch zu sagen, danke.
And on behalf of the boys in the band, if you have any children,
als ihr Kinder haben solltet,
and you left them home tonight,
ihr habt sie zu Hause gelassen,
we hope they're sleeping soundly in their little beds.
Wir hoffen, sie schlafen jetzt sanft in ihrem kleinen Bett.
And we hope they have sweet dreams.
Und sie haben süße Träume. Und wir hoffen, wenn sie aufwachen, dass sie einen wunderschönen Tag haben in ihrem kleinen Leben.
And we hope that we can make a difference and make the world a good place for them when they get to be as old as we are.
Und wir hoffen, wir können einen Unterschied und die Welt zu einem guten Ort für sie machen, wenn sie so alt sind wie wir jetzt.
I'd just like to say before we go, don't leave anything here. Because who knows who's going to be here tomorrow.
Aber eines möchte ich noch sagen, bevor wir gehen. Lasst hier nichts liegen, weil wer weiß, wer hier morgen sein wird. To Mr. Elliot Robertson, CEO Bernd Dopp, Warner Music, Hamburg, Germany. Dear Mr. Robertson, Bernd Dopp has already told you about me, and you were kind enough to allow me to use the song lyrics. Lieber Mr. Robertson, Bernd Dopp hat Ihnen bereits von mir erzählt. Und Sie waren so freundlich, den Abdruck der Liedtexte für die Neuausgabe meines Buches zu erlauben. Darf ich Sie heute bitten, Mr. Molina und, so Sie es für angemessen halten, Mr. Young sowie den anderen Mitgliedern von Crazy Horse eine Nachricht zu übermitteln? Am 25. Juli überreichte Mr. Molina in Lucca, am Ende eines weiteren fantastischen Konzerts dieser Tournee, seinen Drumstick an ein 14-jähriges Mädchen, das in der ersten Reihe verzückt klatschte und schrie, ziemlich genau in der Mitte der Bühne. Wenn mein Eindruck mich nicht getäuscht hat, hat er sich vorher mit Mr. Young besprochen, wem er das Geschenk macht. Das Mädchen scheint ihnen also während des Konzerts aufgefallen zu sein. Es hat eine Geschichte mit diesem Mädchen. Eine wirklich lebenslange Geschichte mit Neil Young und Crazy Horse, von der ich Ihnen kurz berichten möchte. Vor 14 Jahren wurde dieses Mädchen unmittelbar nach ihrer Geburt von den fürchterlichsten Bauchschmerzen gequält, die von der Medizin verharmlosend 3-Monats-Koliken genannt werden. Die Krämpfe schienen das Mädchen jeden Abend für mehrere Stunden förmlich zu zerreißen. Nichts half, keine warmen Umschläge, keine Massagen, kein Trost. Wie verzweifelt die Eltern waren, hilflos in jeder Hinsicht, lässt sich leicht denken. Dann tippte der Vater, der ich bin, mehr zufällig auf den Einschaltknopf, eines CD-Players, in dem alles andere als zufällig ein Album von Neil Young lag. Beim Klang seiner Stimme war das Mädchen wie auf Knopfdruck still. Als das Lied zu Ende war, ein recht langes immerhin, The Last Trip to Tulsa, fing das Baby wieder an zu schreien. Der Vater drückte auf Anfang und das Baby war wieder still. Das wiederholte sich mehrere Stunden lang, an diesem und an folgenden Abenden, 3 Monate lang. Die Alben wechselten, die Gitarren wurden elektrisch, Crazy Horse trat hinzu, aber das Ritual blieb das gleiche. Der Vater stand oder tänzelte jeden Abend mehrere Stunden vor den großen Boxen im Wohnzimmer und wog das Baby, das bäuchlings auf seinem Unterarm lag. Bei allen anderen Klängen, Mozart oder afrikanische Lieder, fing das Baby sofort an zu schreien. Hingegen Neil Young konnte gar nicht laut genug spielen. Das Buch, mit dem ich in Deutschland als Schriftsteller bekannt wurde, nimmt seinen Ausgang von dieser autobiografischen, unter Verwandten und Freunden längst legendär gewordenen Situation. Ein Baby und ein Vater, die über die 3 Monatskoliken hinaus, als die Musik längst nicht mehr medizinisch notwendig war, gemeinsam Neil Young und Crazy Horse hören. Das Buch erzählt von dem ersten Jahr einer jungen Familie, all den existenziellen Alltäglichkeiten, erzählt auch von den Spannungen zwischen den beiden jungen Eltern, der Herzoperation des Großvaters, erzählt von der Einsamkeit und dem Glauben. Vor allem aber erzählt es von dem Glück, das Neil Young und Crazy Horse einem Baby, seinem Vater und so vielen Menschen auf der Welt bescheren. The Last Trip to Tulsa wurde abgelöst von Pocahontas, später Down by the River, von Campaigner, Sleeps with Angels und immer weiter durch die Alben, aber immer waren es die Lieblingslieder des Babys, nicht des Vaters. Sogar Ark erfüllte das Wohnzimmer eine Zeit, zum Unmut der Nachbarn, ehrlich gesagt. Die Ehe hat gehalten. Das ehemalige Baby begeistert sich immer noch für Neil Young und Crazy Horse. Eine weitere Tochter trat nach mehreren Fehlgeburten der Mutter vor 6 Jahren dazu, der ich bis heute vorm Einschlafen Sugar Mountain vorsinge. Mit Ida, wie die ältere Tochter heißt, hatte ich bereits 2008 ein Konzert von Neil Young besucht. Aber bei einer Tournee mit Crazy Horse und nach einer so großartigen Platte wie Psychedelic Pill wollten wir uns nicht mehr mit dem Auftritt in Köln begnügen, wo wir wohnen. Ida und ich sind außerdem nach Berlin gefahren, wohin uns Bernd Dopp eingeladen hatte. Und am 25. Juli nach Lucca, wo meine Frau uns begleitete, die damals ebenso hilflose Mutter. Und da standen wir nun, 14 Jahre später. Aber früh genug, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Und alles kam in diesen 2,5 Stunden zusammen, was das Leben dieser kleinen Familie ausmacht. All our changes were there. Es war das schönste, das intensivste Konzert, das diese 3 Menschen je erlebt haben oder erleben werden. Und dann bemerkte ich, dass Neil Young die beiden Mädchen bemerkt. Meine Tochter und meine Frau. Beide wunderschön, wenn ich das in aller Objektivität sagen darf. Und dahinter ein Mann in den 40ern, der die beiden umarmt. Alle 3 verzückt von der Musik, verliebt ineinander, dankbar für die 2,5 Stunden, die 14 Jahre und allem, was zu diesem Augenblick an der Bühne führte. Selbst den Krisen, den Schmerzen. Ralph Molina schienen die beiden oder jedenfalls das Mädchen ebenfalls aufgefallen zu sein. Denn beim Applaus, als die Band sich verbeugte, flüsterte er Neil Young etwas ins Ohr und zeigte auf das Mädchen. Und Neil Young nickte. Und dann trat Ralph Molina an den Bühnenrand und warf dem Mädchen seinen Stick zu. Natürlich konnten weder er noch Neil Young etwas von dem Kreis erahnen, der sich in diesem Augenblick schloss, da das Mädchen den Stick an die Brust drückte. Aber sie spürten etwas. Das glaube ich bestimmt. Sie spürten die Energie, die das Mädchen und seine Eltern durchfuhr. Ihre Freude an der Musik, ihre Liebe, ihre Erfüllung. Jedenfalls könnte eine Reliquie nicht sorgfältiger aufbewahrt werden, als das Mädchen seither den Stick von Ralph Molina aufbewahrt. Carefully treasured, and the girl has treasured Ralph Molina's drumstick ever since. For that too, I am grateful to Ralph Molina, Neil Young and the other members of Crazy Horse. And I would be grateful to you if you could tell the band what happened on July 25th in Lucca. Long may they run. In veneration, Navid.
Tonight's the Night. Mit Neil Young Leben und Sterben. Radio-Essay von Navid Kermani. Es sprach Claudius von Stolzmann. Regie, Redaktion und Montage Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.